Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Katrin Kort und Jena Finkbeiner vom Projekt Europaplatz. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Die Projektleitung Europaplatz und das Projekt Europaplatz ist eines der größten Bauprojekte in Tübingen, neben der Regionalstadtbahn vielleicht, die hatten wir letzte Woche. Jetzt kommen wir direkt zum Europaplatz und auch da gibt es ja ganz viel zu erzählen drumherum, aber erstmal vielleicht zu euch beiden. Katrin, du bist die Projektleiterin, stell du dich doch mal vor, wie bist du zu dem Job gekommen und was heißt es eigentlich genau, diesen Job zu machen, Projektleitung Europaplatz?
Ja, Projektleitung, das klingt immer so, klingt erstmal so nach allem und nach nichts. Also ich bin zu dem Projekt eigentlich zufällig gekommen, Tübingen hat jemanden gesucht, der das Projekt macht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch gerade was gesucht, wo ich eine neue Verwirklichungsmöglichkeit finde und dann gab es ein paar Gespräche und dann gab es eine Ausschreibung und so bin ich die Projektleiterin geworden von dem Projekt. Was heißt Projektleitung? Projektleitung heißt, man könnte ja denken, dass da alles schon so fertig war und man eigentlich weiß, wie man's bauen kann, aber so war es dann gar nicht, weil das, was alles so zu diesem Projekt dazugehört, mit diesen vielen Bausteinen, Fahrradtiefgaragen, wie werden die Busse organisiert, Welche Planer muss man sich suchen? Wie läuft die Bürgerbeteiligung? Das ist alles das, was bei mir läuft. Dann das ganze Thema der Finanzierung, dass auch genug Geld dafür da ist, dass wir Fördermittel bekommen. Also alles, was man sich zunächst mal von außen gar nicht so darstellt, da wird ja ein Projekt erst konkret, wenn man baut. Aber alles das, was im Vorfeld zu machen ist, und das ist relativ viel. Wo laufen Baustellenabsperrungen? Welche Straßen müssen gesperrt werden? Was muss man überhaupt noch bedenken, wenn auch an anderer Stelle in der Stadt gebaut wird, dass man zumindest irgendwo noch durchkommt? Das sind so die Dinge, die ich als Projektleitung mache.
Was hat dich gereizt daran?
Gereizt hat mich daran, dass es gibt, wenn man jetzt so Planerin ist wie ich, ich habe viele Jahre ja in Kommunen gearbeitet, dann gibt es immer mal große Projekte und viele kleine. Und das ist so eins der größten, was es in Baden-Württemberg mindestens gibt. Was mich gereizt hat, war, dass es eine ganz spannende Mischung ist zwischen verkehrsplanerischen Dingen, also Busse, Fahrradverkehr, Fußverkehr, aber eben auch diesen Anspruch, und der wurde hier in Tübingen auch sehr deutlich formuliert und wird immer noch sehr deutlich formuliert, dass man einen schönen Stadtraum haben will. Also so einen schönen Bahnhofsauftakt, der Anlagenpark ist dabei. Und diese Mischung ist es eigentlich, was das Projekt so spannend macht.
Ja, dazu gleich noch mehr, was eigentlich ein schöner Stadtraum dann ist für tausende verschiedene Leute auch. Ne? Jena, du bist seit Juli jetzt im Team. Stell dich doch auch mal kurz vor und was machst du?
Ja, ich bin seit Juli dabei und habe eigentlich Stadtgeografie studiert und bin jetzt in erster Linie zuständig so für die Jugendbeteiligung und Bürgerbeteiligung und mache so im Hintergrund mehr die Organisation der ganzen Geschichten, ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass die Facebook-Seite hoffentlich, nee, nicht Facebook, sondern die Homepage aktuell ist und solche Sachen. Genau, sehr spannend.
Ja, jetzt was hast du bisher da alles so gemacht? Was waren?
Ja, also ganz konkret wirklich haben wir diese ersten großen Infoveranstaltungen gemacht, dass ganz viel Wert wird darauf gelegt, dass die Bevölkerung von Anfang an mitgenommen wird. Dass auch eine eigene Jugendbeteiligung stattfinden wird, weil die mit Hauptnutzer dieses Platzes sind und auch der Anlagenpark ja viele schöne Seiten hätte, wenn man sie denn sehen würde und sicherlich Verbesserungsbedarf ist und wir oder die Projektleitung sich viel Mühe gibt, auch an den Leuten nicht vorbeizubauen, sondern das alles gemeinsam zu machen, soweit es geht.
Wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Sitzt ihr in einem Büro? Oder?
Ja, das war mein Wunsch, dass ich nicht mehr alleine in einem Büro sitze. Aber das ist auch großartig, weil wir sitzen uns gegenüber und dann kann man immer mal schnell so die Dinge auch hin und her werfen, die gerade anstehen. Oder wenn eine von uns einen Anruf bekommt, dann kriegt es die andere auch mal mit. Und dann sieht man so, was die andere macht. Und dadurch haben wir auch eine sehr enge Zusammenarbeit und können eigentlich auch sehr effektiv miteinander arbeiten. Also mir macht das ziemlich viel Spaß.
Mir auch.
Wo seid ihr? Seid ihr direkt dort? Habt ihr am Europaplatz? Gibt es da Büros?
Wir sitzen im Technischen Rathaus. So wie alle im neuen, schicken Technischen Rathaus haben wir auch unser Büro und sitzen dann in der Nähe vom Baubürgermeister, bei dem das Projekt ja angesiedelt ist.
Und der ist quasi der Oberverantwortliche und hat es aber in eure Hände gelegt, jetzt sozusagen.
Genau, man hat für das Projekt was gemacht, was man sonst normalerweise jetzt so nicht macht. Normal gibt es ja Fachbereiche bei der Stadtverwaltung, also einen für Planen, Liegenschaften entwickeln, einen für Tiefbau, einen für Hochbau. Und weil das Projekt aber so groß ist, es ist ja tatsächlich das größte Projekt, was die Stadt Tübingen je im öffentlichen Raum gemacht hat. So in der Form, wie der Europaplatz jetzt angelegt ist. Und es betrifft im Grunde genommen auch alle Fachbereiche. Es betrifft Planung, es betrifft den Tiefbau, es betrifft Denkmalschutzfragen, es betrifft den Park mit dem See, es betrifft am Ende auch den Hochbau, weil Gebäude entstehen. Und deswegen hat man entschieden, man macht eine Stabstelle, die direkt beim Bürgermeister angesiedelt ist und auch also sehr einen sehr kurzen Weg auch zum Boris Palmer hat, sodass die beiden, Kurt Sölke und Boris Palmer, denen das Projekt sehr wichtig ist, einfach immer ganz kurze Wege haben und direkt auch den direkten Zugriff haben. Zugriff klingt immer ein bisschen hart, aber der kurze Weg ist einfach wichtig, dass wir uns da nicht verrennen innerhalb einer Verwaltung, was ja ansonsten auch manchmal sehr lange Wege heißen kann.
Ja, das eine ist es quasi die Verantwortung nach oben oder die Bedeutung, dass es von höchster Stelle auch mitgestaltet wird. Und das andere ist aber diese Vernetzung in alle anderen Fachbereiche. Mhm. Hast du da schon alle kennengelernt, alle Zuständigen oder wie es da, haben die nicht manchmal dann vielleicht auch das Gefühl, sie kriegen was weggenommen aus ihrem Teilbereich? Wie ist denn das?
Ja, das war möglicherweise auch am Anfang so, weil das natürlich auch schwierig ist, wenn dann jemand von außen geholt wird und kommt irgendwo anders her, weiß man nicht so richtig, steht da jetzt, soll das dann machen, und jeder hat ja so seine Aufgaben, und das ist tatsächlich auch ein Thema. Wir haben eine Projektgruppe, wo wir die verschiedenen Kollegen drin haben, wo wir auch die Kollegen, die jetzt nicht immer dabei sind, zum Beispiel jetzt bei den Veranstaltungen, die Kollegen vom Ordnungsamt, also vom Fachbereich Ordnung, die dann immer bei Bedarf dazukommen. Und mittlerweile sind ja jetzt schon fast 2 Jahre, haben wir eigentlich ein gutes Miteinander, wo jeder auch, und das ist auch gewünscht und wichtig, dass jeder und jede die Themen, die man selber so mitbringt, einfach auch einbringt. Nur dann kann ein Projekt ja gut werden. Und wir sind ja keine Alleinspieler und sagen, wir wissen, wie alles geht, sondern es geht nur miteinander. Und das funktioniert in der Struktur, die wir jetzt haben, eigentlich ganz gut. Und halt immer viele Diskussionen.
Und die muss man einkalkulieren, da kann man nicht quasi drüber wegentscheiden, sondern diese Diskussionen, die sind essentieller Teil.
Die sind essentieller Teil, das ist auch etwas, was ich in Tübingen toll finde, dass solche Projekte nicht so einfach durchgezogen werden und irgendwie gemacht werden, und man kann dazu was sagen oder kann auch nichts dazu was sagen und hat wenig Einflussmöglichkeiten, sondern es ist gewünscht, dass es diese Diskussionen gibt. Also die gibt es sowohl innerhalb der Stadtverwaltung und genauso natürlich so die Art, wie Beteiligung in Tübingen gelebt wird, ist schon im Vergleich mit anderen Städten, und ich habe jetzt meine vierte Stadtverwaltung, in der ich das sehen kann, das ist schon außergewöhnlich, die Intensität, wie man es hier macht.
Das eine ist aber auch da, das zu wünschen, sich zu wünschen, dass sie mitmachen, aber diese Beteiligungskultur muss ja auch gelernt werden, zum einen innerhalb der Verwaltung, zum anderen aber auch die Bevölkerung muss man ja auch dazu kriegen, dass die Jugend sich zu Bauprojekten äußert, wenn die andere Sachen vielleicht im Kopf haben manchmal auch. Mhm. Wie funktioniert das? Also vielleicht auch innerhalb der Verwaltung und aber auch nach außen hin bis jetzt?
Das eine ist, wir haben uns am Anfang sehr genau überlegt, wie wir dieses Projekt aufsetzen. Es gab ja im Vorfeld schon große Beteiligung, bis so die Grundsatzbeschlüsse gefasst wurden vom Gemeinderat. Und dann haben wir überlegt, geht es jetzt eigentlich nur noch darum, einfach zu bauen? Braucht man überhaupt noch Beteiligung? Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, so alle miteinander, auch mit den Bürgermeistern, dass wir eine Beteiligung dringend auch für das Weitere brauchen. Bis hin, finde ich, solche Punkte wie sind nachher die Bänke? So was ganz Banales, aber sollen die Bänke nur zum Sitzen sein oder sollen die vielleicht auch unterschiedliche Höhen haben? Soll man sich auch gegenlehnen können? Kann man da vielleicht, wenn jetzt gerade Sonntag ist und nicht viel Busse fahren, auch da drauf skaten? Solche Dinge, die muss man ja diskutieren, und die wollen wir nicht nur alleine in der Verwaltung diskutieren, sondern die wollen wir auch mit den Bürgern diskutieren. Und wir haben darauf aufbauend auf dieser Grundüberlegung dann eine Struktur aufgebaut, wie wir die Beteiligung machen. Also ein Baustein ist das, was Jenna eben schon gesagt hat, Jugendbeteiligung. Ist nicht ganz einfach, junge Menschen auch dazu zu bekommen, dass sie sich äußern, weil das ist ja so weit weg. So, wozu darf ich eigentlich als junger Mensch was sagen? Interessiert es mich überhaupt? Und das andere ist, dass wir klar mit so Bausteinen wie Bürgerversammlungen hantieren, Öffentlichkeitsarbeit über Zeitung, über die Internetseite. Aber das ist immer eher natürlich sowas, wir stellen mal dar, wie es wird. Und ein für uns ist in der Beteiligung deswegen so ein ganz wichtiges Thema diese Schaustelle, die es auf dem Europaplatz gibt. Die rosa Holzbalken, die da rumliegen, das ist so eine Möglichkeit, wo wir informieren. Und dann gibt es, und das ist etwas, das finde ich großartig, wir haben 2 Sitzungen jetzt schon gehabt, die dritte ist diese Woche, wir haben eine sogenannte Planungsbegleitgruppe, da sind 30 Bürgerinnen und Bürger drin und mit denen diskutieren wir Dinge aus der Planung, die wir noch nicht entschieden haben. Und die legen wir auf dort in verschiedenen Varianten, was wir uns dazu überlegt haben, dann wird das hin und her diskutiert, abgewogen und dann gibt es am Ende eine Empfehlung.
Von dieser Begleitgruppe?
Ja.
Und das sind immer die gleichen?
Ja, die haben wir haben das ausgeschrieben, man konnte sich darauf bewerben, wir haben ein paar Teilnehmer gesetzt, also es sind Gemeinderäte drin, es sind natürlich solche Vertreter drin wie Handel- und Gewerbeverein, BVV, Seniorenbeirat, Behindertenvertreter sind drin und dann haben wir aber einige Bürgerinnen und Bürger gelost, die da mitarbeiten dürfen. Und ich finde es, das ist also für mich ganz überraschend, weil es eine extrem hohe Planungskultur und Diskussionskultur. Man geht sehr höflich miteinander um, sehr konstruktiv. Das Niveau finde ich auch sehr hoch hier in Tübingen. Also das Niveau, mit dem man mit Bürgern auch über Planungsbelange sprechen kann, ist auch nicht typisch. Spricht dafür, dass es einfach hier schon eine lange Tradition hat. Und von daher ist es für uns nicht so ein Pflichtprogramm, dass wir das einfach machen, weil wir es machen müssen oder weil es sich so gehört in Tübingen, sondern wir haben da Erkenntnisgewinne draus. Und zwar richtig vehemente Erkenntnisgewinne.
Ja. Kannst du ein Beispiel geben?
Wir haben jetzt ganz aktuell diskutiert, zum Beispiel dieses Thema gibt es, also wir planen ja eine Tiefgarage vor dem Bahnhof für Autos und für Fahrräder und da gab es die Anregung aus dem Gemeinderat, prüf doch mal, ob wir diese Tiefgarage nicht anbinden können direkt an die Bahnhofsunterführung, dass man gar nicht mehr auf den Platz hochkommt und direkt über diese Unterführung zu den Gleisen kommt. Und da kann man natürlich, das einfachste Argument ist immer zu sagen, kostet viel Geld und die Bahn will es nicht, weil es ist ja nicht unser Bahnhof und die Stadtwerke sehen es auch schwierig als Betreiber der Tiefgarage. Das sind so die harten Argumente, so Totschlagargumente, aber es gibt darüber hinaus natürlich noch eine ganze Menge andere Argumente. Wie viel benutzen das tatsächlich? Ist das unser Bild, was wir vom Bahnhofsvorplatz haben? Und das haben wir dort diskutiert und da kam zu unserer Überraschung und auch eigentlich zu unserer Erleichterung etwas raus, dass die Bürgerinnen und Bürger auch gesagt haben, nein, eigentlich wollen wir das nicht. Es kostet viel Geld und der Nutzen ist für vergleichsweise wenige Leute da und wir sind so mit der Entscheidung, die dann natürlich auch immer in eine Vorlage kommt für den Gemeinderat und dort beschlossen wird, sehr zufrieden, weil wenn wir diese Diskussion jetzt nicht geführt hätten, dann begleitet einen so eine Diskussion ja weiter. Und so können wir einfach auch sagen, wir haben das sehr sorgfältig geprüft, wir haben das diskutiert und das ist die Erkenntnis daraus.
Und die Entscheidung ist ein Haken dran.
Ist ein Haken dran und damit ist abgeschlossen.
Und sonst hätte es auch noch weiter rumoren können, weil man vielleicht Leute dann ausschließt oder...
Ja, wenn ich die Planung jetzt, wenn ich da nicht so drin stecke und viele Menschen stecken ja nicht drin, viele Menschen benutzen den Bahnhof einfach so, wie er ist und wir meinen ja immer, wir erreichen mit Beteiligung alle, aber das stimmt ja gar nicht, sondern viele Menschen wissen es einfach gar nicht, was wir da machen. Und deswegen, wenn dann solche Fragen kommen, warum macht ihr das eigentlich, dann ist unsere Argumentation einfach, die haben wir dann einmal schon mal geführt und man muss sie dann nicht immer wieder aufgreifen, sondern wir können dann sagen, das ist die Abwägung, so ist sie getroffen worden, zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern und so hat es der Gemeinderat entschieden.
Ich würde gerne nochmal in die Vergangenheit gehen, Europaplatz. Du hast dich mit der Geschichte dieses Platzes auseinandergesetzt. Seit wann gibt es den eigentlich so in der Form? Warum heißt er so auch?
Also da muss man wahrscheinlich sogar mal weiter ausholen. So Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Bahn entstanden, also die württembergische Staatsbahn. Und in dem Zusammenhang ist zunächst mal der Bahnhof gebaut worden, als ein Bahnhof außerhalb der Stadt, also in der Vorstadt. Auch kein Bahnhof mit einem Bahnhofsvorplatz, hat es nie gehabt. Es war immer ein Bahnhof in einer Parkanlage. Ist sicherlich auch was Besonderes, gibt es so in vielen anderen Städten nicht. Und dann ist die Bahn erweitert worden, 1915 gab es dann einen Anbau, deswegen ist der Bahnhof heute auch so ein bisschen merkwürdiges Gebäude mit verschiedenen Eingängen, wo man eigentlich immer nicht so richtig weiß, wo muss man rein. Und in den 60er Jahren hat man den Bahnhof dann umgebaut, da wollte man einen großen Busbahnhof bauen, hat dafür wesentliche Teile des Anlagenparks abgerissen und diese große asphaltierte Fläche hergestellt. Das war damals das Leitbild der verkehrsgerechten Stadt. Und in dem Zusammenhang ist er dann Europaplatz benannt worden, als wichtiger städtischer Platz und auch so in der Zukunftsvision, die man in Deutschland ja auch hatte, Europa als Zukunftsbild. So ist der Europaplatz entstanden.
Aber immer damals schon dann einfach als Busbahnhof für, also nicht die individuelle Mobilität, sondern schon auch die kollektive Mobilität war da im Zentrum des Platzes.
War immer die kollektive Mobilität. Und das ist das Spannende ja im Grunde genommen auch an Bahnhofsplätzen oder an Bahnhöfen. Bahnhöfe waren immer etwas für kollektive Mobilität. Anders hat man im 19. Jahrhundert Mobilität auch gar nicht organisieren können. Wenn man sich so überlegt, die Industrialisierung hat angefangen, die Menschen sind in die Städte gegangen, dann brauchte man eine Mobilität, die auch weitere Wege bewältigen konnte. Dafür war die Bahn das perfekte Instrument. Und das ist in der Nachkriegszeit leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deswegen sehen ja viele unserer Bahnhöfe auch so aus, wie sie aussehen, nämlich eher ungemütlich. Es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Also ich fahre wieder gerne Bahn, aber war viele Jahre ja nicht so. Und diese Verknüpfung der Bahnhöfe mit den Omnibusbahnhöfen, das war so ist im Wesentlichen ein Instrument der 60er Jahre, die dort entstanden ist. Aber immer kollektive Mobilität. Und da ist Tübingen auch was Besonderes, wenn man andere Bahnhöfe anschaut, da sind irgendwann auch mehr Straßen hingebaut worden. Da gibt es dann irgendwann auch die Parkhäuser. Das gab es hier ja alles eigentlich nie. Von daher ist es auch ein Novum, dass wir jetzt eine Tiefgarage für Autos bauen.
Und die Verzahnung von Bus- und Bahnverkehr und jetzt dann auch mit die kommende Stadtbahn und Regionalstadtbahn ist da ja jetzt auch zentrale Komponente. Wie das besser funktionieren kann auch? Geht es dann auch um die Takte, sowas?
Ja, wir haben
müsst ihr uns, das auch mit bedenken?
Wir haben uns sehr stark mit den Takten auseinandergesetzt. Wir haben uns auch ganz stark damit auseinandergesetzt, wie muss der Busbahnhof organisiert werden, dass man, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, auf ganz kurzem Weg zu den Bussteigen kommt, die starken Bussteige sind, also die Richtung WHO fahren, also da hat man einfach die ganz kurzen Wege. Wir haben die Regionalstadtbahn mit einberechnet, also die ist mit geplant, die tangiert den Busbahnhof ja so am Rand. Also auch das, wir bauen also nichts, wo man einfach danach sagen kann, hätte man eigentlich lassen können, wenn jetzt die Regionalstadtbahn kommt, den Busbahnhof wird man immer brauchen. Und an der Stelle ist dann einfach so ein Verkehrsknotenpunkt, wo sich Regionalstadtbahn, Busse und der Bahnhof treffen. Also das zusammen mit dem, was wir dann ansonsten noch ergänzend vorhaben für die Fahrräder, ist das dann wirklich ein Knotenpunkt, einmal verkehrlich, wenn man nach Tübingen kommt oder wenn man sich in Tübingen bewegt. Aber es ist natürlich viel, viel mehr. Es ist eigentlich der Stadtauftakt, den wir da neu gestalten. Und das hat neben dem, dass man sagt, man will irgendwo schnell umsteigen können und kurze Wege haben und das soll alles klar sein und eindeutig, dass man die Dinge auch gut findet und seinen Bussteig gut findet, ist ja heute nicht so. Also ich irre da immer über den Busbahnhof und suche meinen Bussteig. Aber das ist so, dass die eine Dimension und die andere Dimension ist, und da kann man dann wieder anknüpfen an das, wie Bahnhofsplätze mal entstanden sind. Das waren immer, Bahnhöfe waren repräsentative Bauwerke. Das war auch gewünscht, dass das ganz repräsentative Bauwerke sind. Städte haben sich damit gezeigt, ihr neues Ideal des 19. Jahrhunderts, deswegen sind Bahnhöfe auch so schön, oder die meisten zumindest. Und das, was wir jetzt machen wollen, ist, dass man wieder aus diesem Bahnhof kommt und einfach da schon sagen kann, wow, ich bin hier in Tübingen. Und das ist auch, ich merke schon am Bahnhof, was das für eine Stadt ist. Dass es eine Stadt ist, in der Umweltverbund, also Umweltmobilität, nachhaltige Mobilität wichtig ist. Und in der man sich aufgehoben fühlt, in der man sich auch willkommen fühlt. Das ist ja heute nicht so.
Der erste Eindruck zählt sozusagen dann auch so ein bisschen, den aufzuwerten oder zu sagen, hey, in den ersten 10 Sekunden entscheiden sich die Leute, ob sie
ja, gut finden, unbedingt, oder? Unbedingt. Also ich sage immer ganz oft, wenn ich halte ja viele, viele Vorträge auch zu dem Thema, um auch für das Projekt zu werben. Und mir geht's ist am Anfang immer so gegangen, wenn ich aus dem Bahnhof in Tübingen rausgetreten bin, und gesagt, das kann nicht sein, dass hier eine der schönsten Städte Deutschlands danach noch kommt, weil das, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, ist das nicht der Eindruck. Und so geht's, glaube ich, vielen Leuten, diejenigen, die den Bahnhof jeden Tag benutzen, denen fällt das nicht mehr auf. Dann guckt man irgendwann drüber weg. Aber wenn man als Tourist oder auch jetzt als Gast, wenn man irgendwie in der Universität zu tun hat, wenn man da aus dem Bahnhof raustritt, ist es eher ein ziemlich abschreckendes Bild.
Was denn? Was genau? Was findest du besonders?
Nee, wenn ich kurz.
Ja?
Es ist ja ziemlich unübersichtlich und also auch jetzt so als Mutter von Kindern wundere ich mich eigentlich immer, dass relativ wenig passiert ist, weil von allen Seiten die Bussen kommen und man wirklich immer extrem gut aufpassen muss, beziehungsweise nie genau weiß, wie ist der Verkehr überhaupt geregelt? Und so eine größere Übersichtlichkeit und eine bessere Struktur kann der Platz, glaube ich, auch auf jeden Fall gut vertragen. Und es wird höchste Zeit eigentlich, im Grunde genommen.
Ja, unbedingt. Also das ist immer mein Highlight, wenn ich aus dem Bahnhof komme, stehen da als erstes die Schließfächer vor der Tür. Gruselig. Also notwendig, aber ganz schlimm eigentlich an dieser Stelle. Und dann falle ich über die Fahrräder. Das ist das Nächste, die da so unsortiert irgendwie überall in Mengen stehen und keinen Platz finden. Dann muss ich irgendwo schauen, dass ich nicht durch die Autos überfahren werde, obwohl es gut ist, dass es jetzt die Überwege gibt. Und dann stehe ich vor dem ZOB, vor dem Busbahnhof und finde mich überhaupt nicht zurecht. Also wenn ich da irgendwo hin will und mich nicht auskenne, habe ich eigentlich keine Chance. Und das ist so, finde ich, der erste Eindruck, den man dort hat. Also viel, viel Autos, viel unsortiert, viel, ist ja alles so aus den 60er Jahren, ungepflegt, in die Jahre gekommen. Dann sind so ein paar Versuche von Blumenbeeten dazwischen, irgendwo sind noch ein paar Bänke. Also es ist alles kein Bahnhof, der einlädt.
Flickschusterei und ja, einfach auch Vergangenheit, ja.
Ja.
Und ihr habt Gestaltungsspielraum, dürft ganz viel verändern und wie genau sehen die Pläne jetzt aus? Also sicher nicht alles jetzt von euch selber so, sondern ja, eben dieser langjährige Planung stehen an, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten für euch auch noch zu gestalten und jetzt vielleicht nochmal von, wie strukturiert ihr den Platz neu? Wie schafft ihr es, dass man sich noch besser zurechtfindet?
Also das eine ist, dass es eine Grundstruktur gibt, die ist 2015 schon beschlossen worden. Die sieht vor, dass dieser Busbahnhof, der ja heute so eine große dreieckige Fläche ist vor dem Bahnhof, direkt vor den Bahnhof zieht, also vor das Bahnhofsgebäude. Es gibt also eine Straße, an der sind links und rechts die Bussteige, 13 Stück und dann nochmal ein Stück weit westlich kommen nochmal 5 Bussteige hin. Dadurch sind erstmal die Wege ganz kurz. Das ist so das eine. Dann gibt es ja, ein wunderschönes.
Ganz kurz, da wo die Taxis jetzt stehen, oder?
Ja, da wo die Taxis stehen, direkt wenn man rauskommt. Dieses schreckliche Vordach, wo man so drunter landet, was immer so dunkel ist, dieses Ungetüm, das werden wir nächstes Jahr abbrechen. Das wird so das erste sein, wo man dann sieht, jetzt geht's los. Und dann geht man weiter, wenn man dann über diese Straße rüber geht, werden auch keine Autos mehr durchfahren. Also es werden auf dem Busbahnhof, also vor dem Bahnhof, nur noch die Busse selber fahren können, die Taxis. Carsharing, Behindertenfahrzeuge, die müssen wir ja immer für die müssen wir einen Platz freihalten, wollen wir auch. Aber ansonsten gibt es keinen Durchgangsverkehr mehr. Dann gehe ich über die Straße rüber, über den Busbahnhof, kann dann direkt in den Park, in die Bahnhofsallee. Da stehen ja noch so ein paar Reste von der alten Bahnhofsallee, sieht man so ein paar ganz alte Bäume noch. Das heißt, da kann ich dann Richtung U-Land-Denkmal und von da aus dann weiter in die Stadt. Dann wird es alles harte technische Bauwerke, eine große Fahrradtiefgarage geben, eine Tiefgarage für Autos. Also man hat sich entschieden im Gemeinderat und ich finde, es ist auch eine gute Entscheidung, dass es die Möglichkeit geben wird, dass man mit dem Auto auch an den Bahnhof hinfahren kann, von Westen aus, also von den westlichen Stadtteilen über die Europastraße kann man dann zufahren. Dann wird es, das ist für uns so eins der ganz wichtigen Elemente, eine Fahrradstation geben. Das wird ein Gebäude werden, das machen wir auch in Architekturwettbewerb, damit es auch wirklich ein Gebäude ist, wo man sieht, hallo, ich bin hier in Tübingen und Tübingen ist eine Stadt der Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Also da wird ein Kaffee reinkommen, da wird das öffentliche WC reinkommen, eine Werkstatt. Ich kann dort mein Fahrrad abgeben. Das sind so die Dinge, die Und die Zufahrt für die Tiefgarage wird da drin sein. Also das ist so dieses Baulöcher. Und dann kann ich Richtung Park gehen. Wir werden den Park mit umgestalten. Das ist für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass der Anlagenpark, der ja heute so... Der Anlagenpark ist ganz wichtig für alle Tübinger, aber es halten sich relativ wenige drin auf. Und wir wollen den Anlagenpark auch wieder stärker an die Stadt ranführen. Und auf der Fläche, wo heute der Busbahnhof ist, die wird frei und die werden wir bebauen. Im Nachgang, wenn wir mit unseren Maßnahmen am Busbahnhof fertig sind, dann wird es dort ein neues Geschäftsviertel geben, wo es auch nochmal Läden geben wird, wo es Einzelhandel geben wird, Arztpraxen, solche Dinge, für die es auch in Tübingen einen ganz großen Bedarf gibt. Wohnen können wir uns auch vorstellen. Also das soll so, der Bereich um den Bahnhof wird anders als es heute ist, wo er einfach eine große Fläche nur ist, wird er deutlich urbaner werden und man wird auch merken, man ist schon in der Stadt.
Aber das sind, wie sind die Bauabschnitte jetzt aufgeteilt? Erst quasi der ganze öffentliche Verkehr?
Ja, wir fangen mit dem öffentlichen Verkehr an. Also 2019 werden wir anfangen, Leitungen umzuverlegen. Wir werden auch im Untergrund alles neu machen. Also das, was man dann am Ende gar nicht mehr sieht. Wir gehen davon aus, dass wir so 2023 fertig sind mit allem, einschließlich Park. Und danach werden die Gebäude gebaut.
Und steht es schon fest? Wer ist es mit Investoren? Ist es dann...
Die Gebäude, das steht noch gar nicht fest, da sind wir noch ganz am Anfang bei den Planungen, das machen dann auch die Kollegen im Haus, da gibt es so erste Grundüberlegungen, wie könnte das aussehen, aber das ist ein Thema, was später kommt. Nach jetzigem Stand, Tübingen ist ja keine typische Investoren geprägte Stadt, also hier gibt es natürlich Investoren, aber dieses Thema, was man auch in den Quartieren hat, im französischen Viertel oder im Loretto, diese Kleinteiligkeit mit Baugruppen, wäre sicherlich auch hier ein Ziel, dass man das eher nicht durch einen Großinvestor macht. Aber das steht noch nicht fest.
Ist das auch noch Teil dann eurer Projektaufgabe?
Nein, wir bauen die Leitungen, dass dann klar ist, wenn das Gebäude gebaut wird, dass man auch Abwasser hat und Strom hat und solche Dinge. Aber die Gebäude selber, das machen die Kollegen.
Von dem her ist euer Job befristet?
Ja, bis 2023 und dann...
Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber bis dahin ist ja auch noch reichlich zu tun. Ich würde jetzt gerne noch mal auf ein paar Sachen extra eingehen, vielleicht gerade auch diese Fahrradparkhaus-Geschichte. Wie managt man sowas, dass dann, muss man da immer dann jemandem das Fahrrad geben? Oder geht es auch, muss man den Platz mieten? Ist das, wie barrierearm ist das, wenn Leute quasi 5 Minuten bevor ihr Zug fährt mit dem Fahrrad angehetzt kommen, reicht es dann noch, das Fahrrad abzugeben? Oder stellt man es dann wieder vorher vorne hin?
Das ist verboten.
Ja, das ist eins der ganz großen Themen. Wir wollen ja nicht, dass dann noch vor dem Bahnhof Fahrräder stehen. Na klar, wenn ich jetzt irgendwo im Bahnhof schnell zum Bäcker will oder in den Blumenladen oder in den Zeitungsladen, dann muss es immer die Möglichkeit geben, dass ich mein Fahrrad auch mal oben schnell hinstellen kann. Aber für die den ganzen Tag dort stehen, die sollen in die Fahrradparkhäuser. Es wird das ist eigentlich ein sehr schönes Konzept. Wir haben so vom Grundsatz um den Bahnhof herum 4 neue Fahrradabstellanlagen, eine an der Tiepwal-Kaserne, da gibt es ja heute schon eine, die vergrößern wir nächstes Jahr. Dann gibt es die ehemalige Expressguthalle, wo der 1-Euro-Laden drin ist. Auch da wollen wir eine Fahrradabstellanlage drin installieren und dann eben diese große Tiefgarage. Und es wird eine Mischung geben. Es wird einen sehr großen Teil geben an Stellplätzen, die nichts kosten. Da fahre ich einfach rein, gibt eine breite Rampe, 5 Meter breit, da kann ich also bequem reinradeln, stelle dann mein Fahrrad irgendwo ab.
Bügel oder?
Über Bügel und dann gehe ich in den Bahnhof oder wo auch immer ich dann hin will. Dann wird es aber auch Stellplätze geben, da gibt es so automatische Schließsysteme, wo ich dann über eine Schranke reingehe. Da muss ich für bezahlen, moderat, so in anderen Städten, wir haben uns das mal angeschaut, kostet so 70, 80 Euro im Jahr. Also eigentlich ein sehr überschaubarer Betrag. Da steht mein Fahrrad dann sicher. Das ist interessant für diejenigen, die mit teuren Fahrrädern kommen, gerade die E-Bikes. Für die ist es sehr interessant. Das ist so der zweite Baustein. Und dann gibt es einen dritten Baustein, von dem wir uns sehr viel versprechen. Wir haben uns letztes Jahr in Ludwigsburg ein Fahrradparkhaus angeschaut, das durch einen sozialen Betrieb betrieben wird. Das heißt, das wird mit Langzeitarbeitslosen gemacht, die man dort wieder in Arbeit bringt. Und das, ich habe mir das, bevor wir mit dem Gemeinderat da hingefahren sind, mal angeschaut und das war irgendwie ganz witzig, waren so tätowierte Männer, so hätte man jetzt so im Normalfall, wenn die irgendwo sitzen und so ihr Bier trinken, das sind so die, um die man eigentlich den großen Bogen macht, und die betreiben dieses Fahrradparkhaus und da gibt man dann einfach sein Fahrrad ab, drückt denen das in die Hand, die bringen das auf den Platz und abends holt man es wieder ab. Und wenn man zwischendrin irgendwie kleine Reparaturen zu machen hat, weil man Platten hat oder die Schaltung nachgestellt werden muss, das machen die auch. Und die sind super nett. Also ich habe mit denen lange gesprochen. Wir haben auch, als wir mit dem Gemeinderat dann dort waren, haben wir uns lange mit denen unterhalten. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Konzept, weil es Leute, die sonst eher am Rand der Gesellschaft sind, wieder in die Stadtgesellschaft reinführen und sie eine Aufgabe haben, die auch extrem wichtig ist. Und man einfach auch mit ins Gespräch kommt miteinander. Und sowas wollen wir ja auch haben. Wir haben ja in Tübingen einen Anbieter mit der Bruderhausdiakonie, der sowas schon macht. Und sowas wäre denkbar und ist auch der Wunsch, dass diejenigen, also so ein soziales Unternehmen, dann diese Fahrradtiefgarage und das Fahrradparkhaus betreiben. Mit einer mit so einer Mr. Minute-Werkstatt, solchen Dingen, und ich gebe dann einfach mein Fahrrad ab. Also das ist für uns eigentlich der, neben allen technischen Dingen, die man dann plant und wo wir dann unsere Planer für haben, eigentlich der Punkt, auf den wir uns am meisten freuen. Also weil es dem Bahnhof auch etwas gibt, was einfach so was Soziales ist. Und ihnen ein soziales Gesicht gibt und auch etwas gibt, dass Bahnhöfe sind ja keine einfachen Orte, gerade in den Abendstunden, wo wir uns natürlich auch ein Stück weit soziale Kontrolle von versprechen.
Ja, das Thema ist ja sehr spannend, dann auch eben die Stadt für alle, auch wenn jetzt so viel Geld in die Hand genommen wird, alles so ein bisschen auch veredelt wird. Inwieweit können sich, ja, ist es dann noch für alle auch, ne, dieser Aspekt? Dass sich das nicht für ein exklusives Klientel oder so dann...
Keine Verdrängung der, genau, Leute.
Ja. Wie viel Spielraum habt ihr da? Oder ist das, könnte man ja auch unkend sagen, ja, das ist so ein Feigenblatt, dann das Soziale, diesen sozialen Touch.
Das hat ja, finde ich, immer zwei Seiten. Das eine ist, die Stadt sollte immer für alle sein. Gleichzeitig ist richtig, in dem Moment, wo man Aufwertungen macht, ist es keine Stadt mehr für alle. Und wenn man es mal, also ich wohne im Loretto, das ist jetzt auch nicht unbedingt der Stadtteil für alle. Auch wenn er mit den Baugruppen wirklich ganz nett ist und ich da gerne wohne, aber es ist kein Stadtteil, wo sich jetzt Randgruppen aufhalten. Das wird am Bahnhof immer anders sein. Der Bahnhof wird immer ein Ort sein, wo Menschen sitzen und Menschen sich aufhalten werden, die sonst keinen Platz haben in der Stadt. Das ist auch nichts, was wir verändern wollen. Es wird natürlich aufgewerteter sein und wir wollen natürlich auch, dass den vielen anderen, die jeden Tag sich dort aufhalten, die jeden Tag den Bahnhof benutzen müssen, dass denen was Gutes gegeben wird. Das heißt, es wird eine Mischung werden. Aber trotzdem soll es natürlich den Platz haben. Und gleichzeitig wollen wir das, was ja der Ort auch hat, und das ist, finde ich, abends und nachts ist er ein schwieriger Ort. Sowohl der Europaplatz selber als auch der Anlagenpark. Also ich gehe abends nicht gern durch und ich glaube, das geht vielen so. Und das ist etwas... Das ist die Kunst, etwas zu schaffen, dass man aufwertet, dass man gleichzeitig nicht verdrängt und dass trotzdem so viel Nutzungen da sind, die auch in den Abendstunden noch stattfinden können, dass ich mich als Frau oder auch als Familie immer noch dort wohlfühle. Und das können wir eigentlich im Grunde genommen nur dadurch erreichen, dass wir einerseits eine Belebung schaffen über zum Beispiel solche sozialen Unternehmen. Oder dass es eben auch wieder, und das ist für uns ein wichtiger Baustein, dass es auch wieder einen Kaffee gibt, so wie heute mit den goldenen Zeiten, die ja auch ein Stück weit nicht nur einfach eine Kneipe sind, sondern auch ein bisschen schauen, was läuft da so drumherum. Und sowas wollen wir auch an dem Ort wieder haben. Also ein Kaffee, was auch abends noch offen hat.
In diesem neuen Gebäude, dieses Repräsentative. Ist es schon ausgeschrieben, der Wettbewerb?
Nein.
Läuft da schon?
Nein, wir haben jetzt die Grundzüge festgelegt, was soll eigentlich rein, wie soll es so aussehen, kann man ja diskutieren, wird eine Rampe extra gebaut oder gibt es ein Gebäude, gibt es zwei Gebäude, gibt es drei Gebäude, also gibt es ja verschiedene Denkarten. Darüber ist jetzt entschieden worden im Gemeinderat oder wird am Donnerstag dann im Gemeinderat entschieden, im Planungsausschuss wurde es diskutiert und dann werden wir einen Wettbewerb dafür ausschreiben.
Und was ist da Stand der Dinge? Das ist ja wahrscheinlich, wird jetzt abgesegnet, oder?
Wir gehen davon aus, dass es abgesegnet wird. Also Stand der Dinge ist, es gibt ein großes Gebäude, ein beziehungsweise wahrscheinlich zweigeschossig, mit einer großen Rampe, 5 Meter breit, 8% Neigung. Also wir wollten eine möglichst geringe Neigung und auch eine möglichst große Einfahrt, dass man bequem ein- und ausfahren kann. Und da kommt dann alles rein. Kaffee, Werkstatt, Sozialräume, WC.
Und von der Ausschreibung her oder auch von eurem Gefühl her, was ist denn dann, wie würde ein Gebäude aussehen, was die Leute herzlich auf Tübingen vorbereitet und sie denken, wow, was eine tolle Stadt. Da kann man ja, da ist, hat man wieder das, viele verschiedene Wahrnehmungen und Vorstellungen von schöner Stadt und schönen Gebäuden.
Ja, ich finde ja, Tübingen ist jetzt durchaus eine Stadt, wo es eine ganze Menge schöne Gebäude gibt, also wo auch eine hohe Baukultur ist und gleichzeitig nicht so diese, finde immer so das abschreckende Beispiel für mich, mein persönliches, ist aber wirklich eine persönliche Einschätzung, ist so die Stadthalle Reutlingen, ist ja ein sehr repräsentatives Gebäude, aber es ist keins, was, obwohl sie innen toll ist, es ist keins, was von außen mich einlädt. Also auch das kann man anders sehen, gibt es ja sehr geteilte Meinungen. Insofern ist das für mich was, wo ich mir noch nicht so viele Gedanken mache. Das möchte ich gerne den Architekten überlassen. Also wir werden einen Wettbewerb machen, wo wir dann mal schauen, was es für Ideen gibt. Also klar ist, es muss ein Gebäude sein, was deutlich macht, das ist hier eine Stadt der Fahrradfahrenden. Es ist eine Stadt, in der ich, wenn ich mich nicht mit dem Auto bewege, willkommen bin.
Genau, und das soll ja auch so eine Art Scharnierfunktion haben, also zwischen dem Park und dem Platz, dass es diese Verbindung, die es heute nicht gibt, weil der Zaun da ist und diese starke Böschung oder dieser starke Höhenunterschied und so, einfach so einen fließenden Übergang vom Bahnhof zur Stadt mit einleitet.
Das kann das Haus auch schon mit seiner Architektur ein bisschen vorgeben.
Ja, sowas kann man sich ganz konventionell und langweilig vorstellen, sowas kann man sich auch ganz verrückt vorstellen, aber das ist wirklich was, dafür gibt es Fachleute und die, also da sind wir auch schon sehr gespannt auf den Wettbewerb, was da die Architekten liefern.
Da können sie sich kreativ austoben, ja. Also, und dann mal schauen, was der Gemeinderat dann sagt, oder? Ist der letzte Instanz?
Letzte Instanz ist immer der Gemeinderat, aber das ist richtig, da können sich die Planer austoben, weil es ja so ein Gebäude, also ich schaue mir momentan viele Bahnhöfe an, wo immer ich unterwegs bin, schaue ich mir die Bahnhöfe an und dann gibt es ja immer so furchtbare Funktionsgebäude oder auch Parkhäuser, die, wenn man jetzt so ans Neckarparkhaus denkt, ist ja auch kein Schmuckstück. Von daher ist das, also wünschen wir uns was und so werden wir es auch ausschreiben, in ausloben, dass wir wollen ein Gebäude, was freundlich ist. Also was keine dunklen Ecken schafft, was kein reines Betonfunktionsbauwerk sein soll, sondern das eben ausstrahlt.
Wo habt ihr denn positive Beispiele entdeckt? Welche Bahnhöfe sind denn da gelungen? Was hast du da alles gesehen auf deinen Reisen?
Von den Fahrradparkhäusern gefällt mir Freiburg gut. Freiburg hat ein sehr schönes Fahrradparkhaus, das ist ein gigantisch schönes Café oben drin, also das ist irgendwie sehr nett. Ludwigsburg hat uns gut gefallen, obwohl es ein Funktionsbau war. Und dann, die schönsten Fahrradparkhäuser stehen leider nicht in Deutschland, die stehen in den Niederlanden. Also die Kultur dort, einfach was Fahrradfahren angeht, ist ja deutlich ausgeprägter und auch was eine menschengerechte Stadtgestaltung angeht, ist man in den Niederlanden deutlich weiter. Hier in Deutschland dominiert ja schon immer noch vieles der Autoverkehr und die Breite der Straßen. Das ist, dort finde ich, also wann immer ich dort bin, finde ich das dort wesentlich angenehmer. Und deswegen wird es sicherlich so sein, dass die Planer sich natürlich das auch anschauen, was gibt's im Ausland an schönen Beispielen. Also so viele habe ich bisher noch nicht gefunden hier.
Und dann werden wir es hier irgendwann auch haben und sehen. Und dieser, gerade jetzt nochmal der Übergang zwischen Bahnhof, Zopp und Park, was gibt es da für gestalterische Elemente oder so? Oder wie soll diese Verbindung nochmal besser hergestellt werden? Was könnt ihr selber da auch, wird da selber auch Neues gepflanzt oder?
Also der Übergang zwischen Bahnhof, Park und Stadt wird das ist, das hole ich nochmal aus. Ich habe vor, das war so eins der ersten Dinge, ich habe, als ich 2017 hier angefangen habe, habe ich bei der Seniorenunion mal zum Planungsstand berichtet und die Senioren der CDU haben ihr Bedauern nochmal zum Ausdruck gebracht, dass der Bahnhof keinen Bahnhofsvorplatz bekommt. Und dann habe ich gesagt, es gibt doch einen Bahnhofsvorplatz, wo direkt vor dem Bahnhof ist doch dann zwischen Bahnhof und ZOB, dem neuen, ist ja ein Bahnhofsvorplatz. Aber das stimmt natürlich so nicht, weil das ist am Ende ein relativ, zwar ein breiter Streifen, aber das ist ein Bereich, wo die Bushaltestellen stehen, da kommt man aus dem Bahnhof raus. Es ist nicht wirklich ein großzügiger Bahnhofsvorplatz. Und der Entwurf, den wir jetzt haben, den uns unsere Planer vorgeschlagen haben, die wir ausgesucht haben, der sieht diesen Bahnhofsplatz quasi auf der anderen Seite um das Gebäude, um diese Radstation vor. Von dort aus, also das wird ein Platz, der ist dann eben auch Platz, damit man außen sitzen kann, so mit auf Stühlen im Sommer, ganz, kann man sich, glaube ich, ganz nett vorstellen. Und von dort aus geht es dann so ganz leicht in, ja, ich finde immer keinen anderen Begriff als Rampen, aber im Prinzip sind es breite Rampen. Man kann dann so auf geschwungenen Wegen runter zum Wasser gehen, wo es dann auch so wie eine Art Stufen geben wird, wo man am Anlagensee dann sitzen kann. Das ist so dieses verbindende Element des zentralen Platzes. Der Rest vom Park soll, und so, das finden wir auch eigentlich was sehr Charmantes an der Idee, wird eher noch viel, viel parkartiger werden. Also werden neue Bäume gepflanzt, es gibt eben nicht so ganz diese strenge Element, dass man irgendwo eine Allee durchschneist, sondern es wird tatsächlich der Park, so wie er heute ist und das, was den Park ja auch ausmacht, dass er einen sehr schönen Baumbestand hat, das soll eigentlich noch mehr werden. Also wir werden eher noch Bäume nachpflanzen.
Welchen Einfluss hat es auf die jetzigen Nutzer wie Sommerinsel, Wrecked Festival? Was wird sich für die ändern?
Wir hoffen nichts. Also was heißt, wir hoffen eigentlich, dass es besser wird für die Nutzer. Also wir werden, diese Woche haben wir da auch noch Gespräche, wo wir mit den Betreibern mal sprechen wollen, was braucht ihr eigentlich? Was heute ja ein bisschen schade ist, dass die Flächen sind da und gleichzeitig ist es so, wenn Sommerinsel und Reck drüber gegangen ist, dann sieht der Park ja sehr in Mitleidenschaft gezogen aus. Ich habe jetzt nach den passenden Worten gesucht, um es nicht zu drastisch zu sagen, aber ist im Grunde genommen sind
zerstört,
das zerstört an der Stelle. Und da wollen wir versuchen, eine Gestaltung zu finden, die einerseits gute Flächen schafft, die auch gerade sind, sodass man die gut nutzen kann und die gleichzeitig, also natürlich auch Strom und Wasser, Anschlüsse an den Stellen bieten, wo es einfach technisch erforderlich ist. Und als drittes Element aber auch eine Idee dafür bringen, das ist der schwierigste Teil, was macht man, wenn man jetzt bedenkt, Sommerinsel ist eine Woche, Rekt ist irgendwie ein Wochenende, dann gibt es vielleicht noch Public Viewing auch nochmal ein paar Tage und da komme ich dann vielleicht auf 20, 30 Tage. Und was mache ich an den anderen 200 Tagen im Jahr? Sind diese Flächen dann einfach nur tote Flächen oder kann man auf diesen Flächen eine Gestaltung finden, die auch was ermöglicht, dass man sich dort gut aufhalten kann? Das ist so für mich so ein Thema, was ich auch mitgebracht habe aus dem Bürgerpark in Reutlingen, wo wir das auch sehr lange diskutiert haben. Die Flächen sind ja dort auch fürs Kurt-Festival und für Kultur am Rande und sollten ursprünglich so ganz klassisch wassergebundene Decken möglichst robust werden. Und wir haben dort lange diskutiert, was muss man tun, damit einfach im Rest des Jahres trotzdem das Flächen sind, wo ich gerne hingehe. Also dass ein Raum entsteht, wo ich mich als Mensch gerne aufhalte.
Was gibt's da für Möglichkeiten?
Naja, das eine hat mit Geld zu tun. Das ist die Frage, wie befestigt man den Untergrund? Also ist es dann vielleicht eine Rasenfläche, die ich möglicherweise auch nach solchen Veranstaltungen wieder in Ordnung bringen muss. Also wo ich dann auch, wer auch immer dann, in Reutlingen ist es die Stadt, hier muss man das diskutieren. Wird aber sicherlich dann auch ein Thema sein für die Stadt, dass man die Flächen wieder herrichtet. Das andere ist, was uns in Reutlingen zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen war so das Wasserspiel, was es auf dem Platz gibt, was man einfach ausschaltet während der Veranstaltung und man dann darüber eine Bühne bauen kann. Also solche Dinge, dass man Elemente findet, die eine attraktive Nutzung ermöglichen, die Lust machen, dass ich mich dort aufhalten will, die vielleicht auch Elemente bieten, die man abbaut. Also wenn man jetzt an Sportgeräte denkt, die kann man ja auch abbauen vorher und dann macht man es danach halt wieder hin. Das ist so das, was man dann diskutieren muss. Das ist immer eine Frage am Ende eines Preisschildes.
Der See selber, soll der verändert werden?
Ja. Wir wollen den See verändern. Der hatte ja, wenn man die alten Bilder anschaut aus den 60er Jahren, hat er ja eine Fontäne gehabt, die hat man irgendwann ausgemacht, weil das Wasser so dreckig war und dort ja auch relativ viele Wasservögel immer drin waren. Das ist heute ja nicht mehr so. Wir wollen die Ufer deutlich verändern, also die Ufer sollen bepflanzt werden. Gleichzeitig wird es Bereiche geben, wo man viel besser ans Wasser ran kann, wo es Stege gibt, wo es so Holzdecks gibt. Wir stellen uns vor, dass dieses kleine Parkwärterhäuschen im hinteren Bereich, dass wir das auch aufwerten wollen. Also auch da kann man sich irgendwie eine nette kleine Sommergastronomie drin vorstellen, wo man am Wasser sitzen kann. Es wird eine große Schilfzone geben, wo wir die Wasserqualität, also damit wir die Wasserqualität besser in den Griff bekommen. Wir überlegen vielleicht so ein bisschen an den Ufern, die Ufer so ein bisschen anzupassen, weil die Form ja heute relativ langweilig ist auch. Also man kann sich das ein bisschen spannender vorstellen. Also den See wird man nicht wiedererkennen.
Weniger oval.
Weniger oval, genau.
Das Thema Jugendbeteiligung würde ich jetzt gerne nochmal ansprechen. Jana, wie kriegst du die Jugendlichen dazu, dass sie dir auch Input geben?
Ja,
oder dass sie sich
Gott sei Dank bin ich damit ja nicht alleine, sondern wir haben da auch eine größere Arbeitsgruppe gebildet aus Leuten, die mobile Jugendarbeit ist dabei. Dann das Jugendcafé, ein paar aus der Stadt, auch aus verschiedenen Bereichen. Dann arbeiten wir mit einem Künstlerbüro aus, oder sind das Künstler? Ja. Architekten, Künstler aus Stuttgart zusammen, die auch schon die Schaustelle gemacht haben, die uns da mit baulichen, kreativen Sachen hoffentlich beglücken und unterstützen werden. Aber so vom System her ist das auch, wir bereiten das vor und es wird wahrscheinlich 1 bis 3 Aktionstage geben. Also wir sind da jetzt noch in der Ausarbeitung, wie es ganz konkret wird. Aber über Fragebögen werden die Jugendlichen zum einen erreicht, sollen dort ihre eigenen Inputs als Wegweiser quasi für uns, dass wir sehen, das sind die Sachen, die interessieren, die beschäftigen die hätten sie gerne verändert. Und dann im zweiten Schritt dieser Aktionstag, in dem wir aktiv gucken, an welchen Sachen gibt es überhaupt noch Mitspracherecht. Ein paar Sachen stehen ja schon fest einfach, die rollen wir auch nicht wieder auf. Aber dass die so ihre Sachen damit einbringen können. Habe ich was vergessen?
Das Jugendcafé ist ja auch da ums Eck.
Ja, mhm, genau. Das ist in zweierlei Hinsicht praktisch. Und dann gibt es ja auch die große Nähe zu den 4 Gymnasien direkt in der Nähe, die holen wir natürlich auch mit ins Boot, wobei wir nicht nur die dabei haben sollten, sondern natürlich auch die normalen Nutzer, die sich in dem Park aufhalten. Also wir haben uns so die Zielgruppe von 14 bis 27 vorgestellt. Das ist natürlich groß und müsste man dann auch nochmal unterteilen. Wir sind da noch am Austüfteln. Vielleicht gibt es auch mal eine Party oder sowas. Wir überlegen dann gerade noch, wie wir die gut erreichen. Wir sind leider ein bisschen eingeschränkt vom Zeitraum her, weil auch da die Zeit ein bisschen drängt. Wir müssen eigentlich bis Ende Mai ungefähr wollen wir da was erreicht haben. Also wir werden da jetzt auch bald in die aktive Öffentlichkeitsarbeit gehen. Vielleicht auch ein bisschen mit der Wüstenwelle, mal gucken.
Schauen wir mal, gerne.
Wobei vielleicht ergänzend, ich finde es, wir haben großen Zeitdruck bei der Jugendbeteiligung. Und gleichzeitig finde ich es gut, dass die Jugendbeteiligung so ganz kurz eigentlich vor der Planungskonkretisierung ist, weil das ist immer das Größte, die größte Schwierigkeit ist, wenn, ich habe schon einige Jugendbeteiligungen gemacht, dass man, oder auch Kinderbeteiligung, da macht man dann so wohlmeinende Beteiligung als Stadt und dann passiert die nächsten Jahre nichts mehr, weil das dann einfach noch so lange dauert, weil die Prozesse bei uns oft so lange wären, bis man mal in die Umsetzung geht. Und hier ist die Chance, Themen tatsächlich ganz aktuell noch reinzubringen. Das wird sicherlich nicht um grundlegende Dinge gehen, wie dass ein Fahrradparkhaus oder eine Tiefgarage entsteht. Diese Dinge sind gesetzt, aber es geht schon um Sachen wie, was braucht ihr eigentlich im Park? Was soll es für soll es irgendwo Sportgeräte geben? Wie stellt ihr euch die Aufenthaltsqualitäten vor am See? Wie wollt ihr die Zugänge haben? Oder auch solche Themen, das hat Boris Palmer neulich mal im Jugendgemeinderat aufgebracht. Wie stehen eigentlich die jungen Menschen in dieser Stadt zu dem Thema sozialer Brennpunktbahnhof? Kann man sich eine Überwachung mit Kameras vorstellen? Also auch solche Dinge kann man da diskutieren.
Und ob die Bänke, Sitzbänke skatefähig sind.
Zum Beispiel solche Dinge. Ja. Also so, oder gibt es irgendwo eine Bühne? Gibt es Möglichkeiten, dass man einfach auch außerhalb von den klassischen Veranstaltungen was anbietet und man sagt, da habe ich eine Steckdose, da kann ich einfach meinen USB-Stick reinmachen und kann dann auch Party machen. Ist natürlich immer eine Frage auch, es ist insofern kein einfacher Ort, weil dort ab donnerstags in dem ganzen Areal ja viel los ist. Also ich habe das mal von Anwohnern gehört, die dort in der Ulanstraße wohnen, die sagen, bis donnerstags ist super. Dann wird es laut, auch auf der Plataneninsel, weil einfach ja viele, viele Jugendliche sich dort treffen. Auch die nicht aus Tübingen sind, die einfach am Wochenende hierher kommen. Und da kann der Park vielleicht auch ein bisschen Entzerrung bringen für diejenigen, die da wohnen. Also die da zum Teil schon durchaus auch unter den Belastungen leiden.
Und die man dann ein bisschen verlagert, ein bisschen hin zum Bahnhof.
Eher zum Bahnhof hin. Bewusst vielleicht auch wieder rauszieht aus der Ulanstraße von den Schulhöfen. Da gab es ja jetzt auch die Problematik da immer mit den Glasscherben und so, dass man das auch gleich die Jugendlichen fragt, wie sie sich da eine Lösung des Problems vorstellen. Weil die sind ja Mitverursacher, aber auch Leidende dann am Ende, wenn die Schulhöfe vollgekotzt sind oder was auch immer.
Wie seht ihr das Thema sozialer Brennpunkt und Videoüberwachung? Das wird ja gerade schon auch viel diskutiert und auch unterschiedlich bewertet.
Es ist ein Thema, was ja generell in Europa sehr weit diskutiert wird. Also Großbritannien ist ja weit mit diesen Themen, London ist ja weitgehend überwacht schon. Ich selber sehe es eher pragmatisch. Aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung finde ich es in Ordnung, wenn es dem dient, dass man damit Kriminalität im Nachgang aufklären kann. Vorbeugend bringt Videoüberwachung überhaupt nichts, sondern eher im Sinne einer Aufklärung. Es ist umstritten, diese Haltung zu sagen, man überwacht öffentlichen Raum. Gleichzeitig, wenn ich mir anschaue, was wir alle den ganzen Tag mit unseren Smartphones machen und wie transparent wir da auch fröhlich irgendwelche privaten Dinge in die Öffentlichkeit posten, sehe ich es entspannt. Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. Die Kollegen vom Fachbereich für Sicherheit und Ordnung, die werden sich jetzt dazu mal ein paar Gedanken machen. Wir sehen es als Planer eher pragmatisch. Wir werden sicherlich die Vorkehrungen so treffen, dass man es machen kann, dass man es aber nicht machen muss. Und dann wird es eine politische Diskussion darüber geben, die wir mit fachlichen Argumenten untermauern. Weil da kann wirklich jeder, also das ist so ein hoch emotionales Thema auch, wo man alles zu sagen kann, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet.
Was sind die nächsten Schritte jetzt, diese Woche noch vor Weihnachten? Was passiert noch bei euch im Büro?
Was passiert noch vor Weihnachten?
Jede Menge. Auf jeden Fall. Planungsbegleitgruppe ist nochmal diese Woche. Nächste Woche.
Mit einer Tagesordnung, was habt ihr bei denen?
Wir haben so verschiedene Details. Wo kommen die Taxistellplätze hin? Wie sieht der Ausgang von der Tiefgarage aus? Vor der Expressguthalle war so ein Punkt, da haben wir große Mühe gehabt, alles unterzubekommen. An den so Radweg, Bussteige, da haben die Planer jetzt ein paar Varianten vorgelegt. Also wir legen dort immer die unterschiedlichen Varianten auf, die wir erarbeitet haben. Und dann werden die miteinander diskutiert. Dann gibt es noch eine Reihe Gespräche mit Anwohnern, mit den Festbetreibern. So
Jugendbeteiligung
auch bereiten wir weiter vor.
Genau.
Alles noch diese Woche?
Alles noch diese Woche.
Und dann Weihnachtsferien, nicht so lang bei euch?
Bei uns geht's Anfang Januar wieder los.
Ja, so wir machen jetzt schon ein bisschen Pause, ne?
Ein bisschen Pause darf sein. Am 7. Januar geht's wieder los und dann geht es tatsächlich auch so langsam ein Stück weit wirklich auf die Zielgeraden in dem Sinne, dass man dann nächstes Jahr ja schon was sehen soll. Also wenn wir nächstes Jahr im Herbst anfangen wollen, wird es nächstes Jahr die ersten Baumaßnahmen geben. Da sind die ersten Umleitungen, ersten Sperrungen vielleicht schon. Das schreckliche Vordach wird abgebrochen. Also das ist so da.
Die Unterführung auch in
Die Unterführung wird dann auch nächsten Herbst wahrscheinlich schon zugemacht. goldenen Zeiten bleiben so lange stehen, wie es irgend geht. Das ist uns wichtig, dass die, dass das Gebäude nicht leer steht und dass wir das auch einfach, weil das so ein wichtiger Ort auch nachts ist, der für eine Belebung sorgt, dass es so lange stehen bleibt, wie irgend geht.
Die Unterführung kommt auch nicht wieder?
Nein.
Wird alles dann oberirdisch und die nach Süden hin?
Die nach Süden durch den Bahnhof, die bleibt, die braucht man ja auch für die Gleise, aber die Fußgängerunterführung selber, die kommt weg. Das ist ja so, Fußgängerunterführungen sind so wie Fußgängerbrücken. Manchmal braucht man Fußgängerbrücken, aber im Grunde genommen ist das sowas, sind eigentlich Angsträume, die da entstehen. Und wenn man es irgend vermeiden kann, ist heute die Planung so, dass man versucht, alle Menschen nach oben zu holen, dass man auch nicht alleine irgendwo ist in einem Raum. Also ich benutze die Fußgängerunterführung. Ich höre es auch von vielen Leuten, dass sie sie morgens benutzen, wenn viele Leute durchgehen, abends gar nicht. Da man eher die Umwege oben geht.
Wie stressig wird der Umbau denn eigentlich für den Verkehr? Was bricht das Chaos aus dann? Wie gut kann man sowas planen, wenn gebaut wird und trotzdem noch alle Busse da irgendwie fahren müssen?
Große Herausforderungen auf jeden Fall.
Ja, Chaos wird, glaube ich, schon ausbrechen. Wir werden es versuchen, im Rahmen zu halten. Wir werden ja das ist das Schöne, dass wir die großen Flächen haben. Also der ZOB bleibt die ganze Zeit auf der Stelle, wo er jetzt ist. Wir versuchen, da sind wir gerade am Tüfteln, Bauabläufe hinzubekommen, die möglichst wenig Änderungen bringen. Das heißt, dass man viele Wochen einfach dann weiß, mein Steig ist jetzt da, und das ändert sich nicht im Wochentakt. Von daher glauben wir, dass man sich dann auch relativ schnell dran gewöhnen wird. Aber wie bei allen Baustellen, das ist immer die ersten zwei Wochen werden immer Chaos sein.
Und dann gibt es auch ordentlich Dreck wahrscheinlich, ja. Das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn gebaut wird.
Es gibt viel Dreck und es wird auch viel Diskussionen geben. Also das ist dann ein großes Thema auch der öffentlichen Begleitung, wie wir informieren mit Flyern, wo man dann einfach sehen kann, ab nächste Woche müsst ihr euren Bussteig 100 Meter weiter ansteuern, solche Dinge.
Toi, toi, toi für das ganze Projekt. Wir werden es auch begleiten hier die nächsten 5 Jahre noch.
Ja, gerne.
Ich würde mal
doch
sagen, nächstes Jahr kommt er wieder, dann so um die ähnliche Zeit.
Sehr gerne.
Und dann schauen wir, was daraus geworden ist. Ja, vielen Dank, Katrin Kort und Jena Finkbeiner. Schön, dass ihr da wart. Alles Gute.
Danke.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.